Erfolg, Einfluss und Anerkennung werden oft als Zeichen göttlichen Segens verstanden, auch in christlichen Kreisen. Die Geschichte Salomos zeigt eindrucksvoll, wie weit Gott einen Menschen bringen kann und wie tief derselbe Mensch fallen kann, wenn Reichtum, Begabung und äußerer Segen nicht von innerer Reife im Leben mit Gott getragen werden. Zwischen der vollen Blüte seiner Herrlichkeit und der dunklen Tragödie seines Endes entfaltet sich eine geistliche Linie, die uns heute hilft zu prüfen, worauf unser eigenes Leben wirklich gegründet ist. Die Spitze von Salomos Herrlichkeit, wenn Gott erhöht. Wenn die Schrift die Höhepunkte von Salomos Regierung beschreibt, lenkt sie unseren Blick nicht zuerst auf die glänzenden Fassaden seines Reiches, sondern auf die unsichtbare Quelle dahinter. Salomo wird von Gott bestätigt, sein Gebet wird erhört, sein Thron bekräftigt, sein Reich gestärkt. Er baut Städte, ordnet das Volk, organisiert eine Flotte, der Reichtum der Nationen strömt zu ihm, und die Königin von Saba kommt, um seine Weisheit zu hören. Und doch ruht das Gewicht der Erzählung nicht auf der Bewunderung dieser äußeren Größe. In der Mitte dieser Herrlichkeit steht ein Mann, der regelmäßig zu den Altären Gottes kommt. Dreimal im Jahr bringt Salomo Brandopfer und Friedensopfer, und auf den bronzenen und den goldenen Altären wird geopfert und Räucherwerk verbrannt. Hier deutet Gott an, wie er Herrlichkeit versteht, als etwas, das aus der Erlösung und der Anbetung hervorgeht, nicht aus politischem Geschick oder wirtschaftlicher Kraft. Es gab zwei Altäre, den bronzenen Altar im äußeren Vorhof des Tempels und den goldenen Altar im Inneren des Tempels. Der bronzene Altar diente zum Darbringen der Opfer, der goldene Altar zum Verbrennen des Räucherwerks. Der liebliche Duft des Räucherwerks, das auf dem goldenen Altar, dem Räucheraltar, verbrannt wurde, bedeutet Christus als unsere Annahme bei Gott. Das Verbrennen des Räucherwerks gründete sich auf Christus als die Opfer, die auf dem bronzenen Altar dargebracht wurden. Während der bronzene Altar der Ort war, an dem Christus die Erlösung vollbrachte, ist der Räucheraltar der Ort, an dem wir auf der Grundlage dieser von Christus am bronzenen Altar vollbrachten Erlösung von Gott angenommen werden. Der bronzene Altar vor dem Tempel verweist auf das vollbrachte Werk Christi, auf das Blut, das fließt, damit Sünder freigesprochen werden. Der goldene Räucheraltar im Inneren steht für Christus als unsere Annahme bei Gott, für den Wohlgeruch seines Gehorsams, in den wir hineingenommen werden. Was auf dem goldenen Altar emporsteigt, hat seine Grundlage in dem, was auf dem bronzenen Altar geschehen ist. So wird Salomos Herrschaft zu einem Bild, sichtbarer Segen, Einfluss und Gaben sollen wie der Rauch des Räucherwerks sein, aufsteigend aus der Opfergrundlage Christi und hingeordnet auf Gottes Angesicht, seine Herrlichkeit, sein Haus. Wenn Jesus sagt, ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen, setzt er einen Maßstab. Die leise, von Gott selbst gewirkte Schönheit des Vertrauens ist höher als die beeindruckendste königliche Pracht. Das ermutigt, die eigenen Segnungen nicht zu verklammern, sondern sie als Mittel Gottes zu sehen, damit die Realität von Kreuz und Auferstehung Christi in unserem Alltag Gestalt gewinnt. Wo äußere Fülle aus innerer Anbetung geboren wird, verliert der Segen seine Macht, uns zu binden, und beginnt, andere zu nähren und auf Gott hinzuweisen. In solcher Perspektive können wir unsere Herrlichkeit, wie groß oder klein sie sein mag, als Spiegel seiner Gnade verstehen und freudig wieder in seine Hände zurücklegen. Die erzählte Größe Salomos trägt so ein stilles Korrektiv in sich. Sein internationaler Einfluss, seine Weisheit und seine Projekte sind kein Selbstzweck, sondern stehen unter dem Zeichen der Altäre. Das, was Gott erhöht, soll zugleich das erhöhen, was in seinen Augen zählt, das Gedenken an das Opfer und der Wohlgeruch eines Lebens, das sich ihm zuwendet. In dieser Linie wird der Leser eingeladen, Erfolg, Anerkennung, Begabung und sichtbare Frucht nicht zu misstrauen, aber auch nicht zu vergötzen. Sie dürfen sein, sie dürfen Freude bringen, doch ihre Würde erhalten sie erst, wenn sie sich in Anbetung verwandeln. So wird Salomos Reich zu einem großen Gleichnis, Gott ehrt, was aus der Versöhnung lebt und zur Gemeinschaft mit ihm führt. Wo Christi Erlösung der Boden ist und seine Gegenwart das Ziel bleibt, kann selbst eine begrenzte, zerbrechliche Biografie von einem Glanz berührt werden, der über sie hinausweist. Das macht mutig, die eigene Geschichte nicht nach außen, sondern vom Altar her zu lesen und dort eine Würde zu entdecken, die leiser, aber bleibender ist als jeder goldene Palast. Ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen. Salomos Erhöhung zeigt, dass Gottes Ziel mit sichtbarem Segen immer tiefer liegt, als unsere Augen zunächst wahrnehmen. Die bronzenen und die goldenen Altäre stehen wie zwei stille Zeugen im Hintergrund seines Glanzes, alles, was Gewicht hat, entspringt der Erlösung Christi und mündet in Anbetung. Das entlastet von dem Druck, etwas Großes vorweisen zu müssen, und lädt ein, den Mittelpunkt nach innen zu verlegen, zu dem Ort, an dem Christus für uns geopfert ist und uns vor Gott angenehm macht. In dieser Perspektive kann jede Form von Erfolg, beruflich, familiär, geistlich, ein neuer Anlass werden, den Blick zu heben und im Herzen zu sagen, alles kommt von dir, alles bleibt dir geweiht. So wird aus äußerer Herrlichkeit ein innerer Gottesdienst, und gerade dort, in der Stille vor Gott, berührt unser Leben etwas von der Herrschaft Christi, die nicht vergeht. Die Tragödie des Falls, wenn Lust und Götzen das Herz gewinnen. Die gleiche Schrift, die uns Salomos Höhepunkt vor Augen stellt, verbirgt nicht, wie schnell dieser Glanz zu einem blassen Licht wird. 1. Könige 11 schildert keine sofortige politische Katastrophe, sondern einen leisen, inneren Riss. Salomo liebt viele ausländische Frauen, sein Herz wird von ihnen weggezogen, und mit dieser Verschiebung des Herzens beginnt ein Verschieben seiner Anbetung. Götzenbilder entstehen nicht zuerst aus Stein und Holz, sondern aus Bindungen, denen das Herz eine zu große Bedeutung gibt. Bemerkenswert ist, dass Gott sich Salomo zweimal in besonderer Weise offenbart hatte, dennoch lässt er sich gewinnen von dem, was seine Begierde streichelt. Die Tragödie beginnt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Kammern der Zuneigungen. Es schien, als stünde Salomo die ganze Welt offen, doch seine Herrlichkeit glich einem vollen Mond, der bereits im Begriff war zu schwinden. Wie wir sehen werden, war die Tragödie in der Geschichte Israels auf Salomos Hingabe an seine Begierden und seinen Götzendienst zurückzuführen. Die Folgen sind weitreichend. Gott kündigt an, ihm den größten Teil des Reiches zu entreißen, Gegner von außen zu erwecken und einen Widersacher aus den eigenen Reihen aufstehen zu lassen. Was im Verborgenen begonnen hat, bricht im Sichtbaren auf. Jesus nimmt später Salomos Glanz als Vergleichspunkt und stellt ihm die Schlichtheit der Lilien entgegen, ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen. Und Petrus erinnert, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. In diesen Worten klingt etwas von Salomos eigener Bilanz an, wenn er später schreibt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Herrlichkeit ohne bewahrtes Herz erweist sich als äußerst zerbrechlich. Damit wird ein ernstes, aber heilsames Licht auf unsere eigenen Möglichkeiten geworfen. Lust- und Götzenanbetung, gleich welcher Art, zerstören nicht nur persönliche Berufung, sondern verwunden auch andere, die mit uns verbunden sind. Götzen müssen dabei nicht offen religiös auftreten, sie können in Beziehungen, Erfolg, Macht, Bildern von uns selbst wohnen, denen wir letztlich mehr vertrauen als Gott. Zugleich ist bemerkenswert, dass Gottes langfristiger Plan trotz Salomos Fall nicht zusammenbricht. Was Gott in ihm als Hinweis auf Christus gewirkt hat, der weise König, der Tempel, das Friedensreich, bleibt Teil der großen Heilsgeschichte. So treten zwei Linien nebeneinander, das Gewicht der Verantwortung und die Treue Gottes. Wer das ernst nimmt, wird weder leichtfertig mit dem eigenen Herzen umgehen noch in Verzweiflung versinken, wenn Brüche sichtbar werden. In dieser Spannung liegt Hoffnung, wo Gott Sünde aufdeckt, tut er es, um das Herz zurückzugewinnen. Salomos Geschichte soll nicht zerschlagen, sondern wach machen und uns zugleich daran erinnern, dass Gottes Ziel mit seinem Volk weiterreicht als die Summe der Erfolge oder des Versagens Einzelner. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, das eigene Herz neu prüfen zu lassen und zu entdecken, dass Gottes Treue tiefer ist als unsere Wechselhaftigkeit. Wer die Tragweite dieser Geschichte auf sich wirken lässt, spürt den Ruf zur inneren Wachsamkeit. Es geht nicht darum, misstrauisch gegen jede Freude zu werden, sondern darum, zu sehen, wie kostbar ein ungeteiltes Herz ist. Salomos Weg zeigt, dass es nicht genügt, einmal hell begonnen zu haben, die Richtung des Herzens im Alltag entscheidet, ob Herrlichkeit Bestand hat oder zerbricht. Gleichzeitig leuchtet in Gottes Umgang mit ihm die Geduld auf, mit der er sein Volk weiterführt. Trotz Bruch und Spaltung. Das kann trösten, wo eigene Fehlwege schmerzen, und zugleich motivieren, heute anders zu wählen als Salomo, nicht aus Angst vor einem Fall, sondern aus Wertschätzung für den König, dessen Liebe uns trägt. So wird die Tragödie seines Endes zu einem Spiegel, in dem die Gnade umso kostbarer erscheint, und zu einem stillen Ruf, die verborgenen Altäre unseres Herzens neu für den lebendigen Gott zu öffnen. Ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Salomos Fall entlarvt, wie gefährlich ein Herz ist, das sich von Gottes Gegenwart löst, während äußerlich noch alles glänzt. Er zeigt, dass die eigentliche Schlacht nicht um Macht oder Erfolg geführt wird, sondern um die erste Liebe. Gleichzeitig leuchtet in der Geschichte die Treue Gottes auf, der seinen Plan nicht aufgibt, obwohl sein Diener versagt. Wer das auf das eigene Leben überträgt, darf sehr ernst und gleichzeitig sehr zuversichtlich werden, ernst, weil keine Begabung, kein Anfangsglanz das Herz ersetzt, das Tag für Tag neu auf Gott ausgerichtet wird, zuversichtlich, weil der, der unsere Zerbrechlichkeit kennt, uns nicht fallen lässt, sondern ruft, gerade aus erkannten Schwächen heraus tiefer in seine Treue hineinzuwachsen. In dieser Mischung aus Wachheit und Hoffnung liegt ein verborgener Trost, der stärker ist als jede Angst vor Versagen. Gabe oder Leben? Herrschen in Christus statt wie Salomo enden. Im Licht der Geschichte Salomos wird der Unterschied zwischen Begabung und Leben scharf sichtbar. Salomo war ein Mann von außergewöhnlicher Weisheit, reich beschenkt von Gott, fähig, komplexe Situationen zu ordnen, Recht zu sprechen, ein Reich zu verwalten. Seine Weisheit war eine Gabe, und gerade darin liegt die Spannung. Die Gabe kann weit vorauslaufen, während das innere Leben mit Gott noch nicht dieselbe Reife erreicht hat. Salomos Glanz bezeugt Gottes Freigebigkeit, nicht unbedingt die Tiefe seines Charakters. Dass ein so außerordentlich begabter Mensch am Ende in Götzendienst verstrickt wird, zeigt, Fähigkeit allein trägt nicht. Sie kann zu einem glänzenden Gefäß werden, das innerlich brüchig bleibt. Wir, die an Christus Glaubenden, sind die größten Menschen im Universum. Wir haben Gott in uns aufgenommen, und er arbeitet sich beständig in unser Wesen hinein, um uns in Leben und Natur zu Gott zu machen. Nach Römer 5,17 herrschen wir in dem Leben, das wir empfangen haben. Um die Überwinder von heute zu sein, müssen wir als Könige im Leben herrschen. Im Neuen Bund betont Gott darum etwas anderes, nicht das Herrschen durch äußere Überlegenheit, sondern das Herrschen in dem Leben Christi. Paulus schreibt, dass die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen werden durch den einen, Jesus Christus. Hier geht es nicht um eine elitäre Herrschaft, sondern um die innere Freiheit, unter der Macht der Sünde, der Lust und der Götzen nicht mehr zu stehen. In dieser Perspektive wird deutlich, wie gefährlich eine Gemeinde ist, in der Begabung höher geschätzt wird als Charakter, und wie heilsam eine Gemeinschaft, in der Dienst ausgereiftem Leben hervorgeht. Begabte Menschen ohne Kreuz können, unbewusst, wie eine Schlange wirken, die Gift in Beziehungen und Strukturen trägt, Menschen, in denen Christus durch Leid, Korrektur und treues Gehen mit ihm Formen der Demut und Sanftmut ausgebildet hat, werden dagegen wie eine Taube, die Frieden und Versorgung bringt. Salomo verlor durch seine Unreife im Leben einen großen Teil des von Gott gegebenen Landes und sein Fall hinterließ tiefe Spuren in der Geschichte Israels. Dem stellt das Evangelium die Gestalt Christi entgegen, der König, der durch das Kreuz geht, bevor er offenbar herrscht, der Herr, der sich erniedrigt, bevor er erhöht wird. Daraus wächst ein neues Verständnis von herrschendem Leben. Es ist das Leben, das in Versuchung nicht einknickt, in Erfolg nicht stolz wird, in Schwäche nicht verzweifelt, sondern aus der Quelle Christi lebt. Reife im Leben bedeutet nicht Fehlerlosigkeit, sondern ein Herz, das gelernt hat, sich korrigieren zu lassen, Abhängigkeit nicht zu fürchten und in allem die Kraft des auferstandenen Herrn zu suchen. Wo dieses Wachstum im Leben bis zur Reife stattfindet, werden Gaben nicht verschwinden, aber sie werden anders aussehen, weniger glänzend vielleicht, dafür tragfähiger, durchdrungener von Sanftheit, Leidensbereitschaft und Treue. Wer Salomos Weg neben den Ruf des Neuen Testaments stellt, spürt den Unterschied, der eine König endet zerrissen, der andere führt in ein Reich, das nicht vergeht. Und doch ist der Ruf an uns nicht, Salomo moralisch zu überbieten, sondern Christus in uns Raum zu geben. In ihm ist mehr als Weisheit, mehr als Begabung, mehr als königliche Würde, in ihm ist ein Leben, das Versuchung überwunden, den Tod durchschritten und die Mächte der Finsternis besiegt hat. Wenn dieses Leben unser Inneres prägt, beginnt eine andere Form von Herrschaft, leise, oft unsichtbar, aber kraftvoll in Geduld, Reinheit, Wahrhaftigkeit. Das kann ermutigen, die eigene Sehnsucht nach Wirkung und Sichtbarkeit nicht zu verachten, aber sie tiefer zu verankern, nicht in dem Wunsch, wie Salomo, zu sein, sondern in dem Verlangen, Christus Raum zu geben, damit seine Art zu herrschen durch uns sichtbar wird. Aus solcher Reife wächst ein Dienst, der die Gemeinde nicht ausbrennt, sondern aufbaut, und ein Leben, das nicht in Tragik mündet, sondern in ein immer helleres Teilhaben an der Herrlichkeit des Königs. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Der Kontrast zwischen Salomos glänzender Begabung und seiner inneren Unreife stellt die Frage, worauf wir unser Vertrauen setzen. Gaben und Fähigkeiten sind kostbar, doch sie tragen nur, wenn sie in ein gewachsenes Leben mit Christus eingebettet sind. Gerade hier klingt der Ruf von Römer 5,17 wie ein Gegenentwurf zu Salomos Geschichte, herrschen im Leben statt nur glänzen in der Gabe. Das nimmt den Druck, durch Leistung den eigenen Wert beweisen zu müssen, und öffnet den Blick für etwas Tieferes, für ein Herz, das aus dem Kreuz lebt, sich korrigieren lässt und in der Auferstehungskraft Christi Schritt für Schritt reift. Wer diese Spur ernst nimmt, entdeckt, dass der Weg zu einem herrschenden Leben nicht über spektakuläre Erfolge führt, sondern über die treue, oft unbeachtete Hingabe im Verborgenen. In dieser Treue wächst eine stille Autorität, die nicht zerbricht, wenn Bewunderung ausbleibt oder Herausforderungen kommen, sondern gerade dann sichtbar macht, dass ein anderer König in uns regiert. Herr Jesus Christus, du wahre Weisheit und König, wir danken dir, dass dein Leben in uns stärker ist als jede Lust, jeder Götze und jede Versuchung. Stärke unser Herz, damit wir nicht auf äußeren Segen oder sichtbare Erfolge vertrauen, sondern tief in deiner Erlösung verwurzelt bleiben und aus deiner Gnade leben. Lehre uns, in deinem Leben zu herrschen, indem du unsere Gedanken, Wünsche und Entscheidungen durch deinen Geist ordnest und reinigst. Lass alles, was du uns an Gaben und Möglichkeiten anvertraut hast, Ausdruck deiner Liebe und deines Lebens werden und nicht Anlass zum Stolz oder zur Entfernung von dir. Erhalte uns in deiner Nähe, bis unsere vergängliche Herrlichkeit vergeht und deine ewige Herrlichkeit völlig aufstrahlt. Amen.